dass Altes und Neues Testament eine Einheit sind. Und der Peter Findeisen, den ihr alle kennt, hat mal gesagt in einem Vortrag von der Gemeindebibelschule, eigentlich sollte man dreimal aus dem Alten Testament predigen, bevor man einmal im Neuen Testament predigt. Denn das ist das Verhältnis Altes zu Neuen Testament. Und wisst ihr, wenn ich etwas höre, nehme ich es mir einfach zu Herzen. Und jetzt predigen wir oder hören wir auf ein Wort aus dem Alten Testament. Das Problem im Alten Testament ist natürlich das, dass man immer sehr viel lesen muss. Man kann nicht so einen kurzen Abschnitt nehmen, dann versteht man nämlich die ganzen Geschichten nicht. Weil im Alten Testament werden wir durch Begebenheiten, durch Geschichten werden wir da gelehrt. Da gewährt uns Gott einen Einblick in Lebensumstände. Und die sind meistens länger wie so ein kurzer Lehrsatz. Und deswegen lesen wir heute relativ viel, aber wir machen es so, ich lese einen Abschnitt, dann sage ich etwas dazu, dann wird es nicht so langweilig, wenn ich da alles aufs Mal lese. Weil Vorlesen selber ist, wenn man es nicht so gut kann, einschläfernd. Und zwar finden wir die Geschichte um die Person, die es geht, um Josaphat und Ahab, die finden wir im 2. Korinther von Kapitel 17 ab, denke ich, kommen die ersten. 2. Chronik, ja. 2. Chronik von Kapitel 17 ab bis 22 oder im 1. Könige Kapitel 22 finden wir auch Parallelen. Aber ich habe jetzt als Grundlage für unsere Betrachtung 2. Chronik Kapitel 18 genommen. 2. Chronik Kapitel 18 und ich lese die ersten 4 Verse. Und Josaphat hatte großen Reichtum und viel Ehre und verschwägerte sich mit Ahab. Und nach einigen Jahren zog er hinab zu Ahab nach Samaria. Und Ahab ließ für ihn und für das Volk, das bei ihm war, viele Schafe und Rinder schlachten. Und er beredete ihn, dass er hinaufzöge nach Ramoth in Gilead. Ahab, der König von Israel, sprach zu Josaphat, dem König von Juda: Willst du mit mir nach Ramoth in Gilead ziehen? Er sprach zu ihm: Ich bin wie du und mein Volk wie dein Volk. Wir wollen mit dir in den Kampf. Aber Josaphat sprach zum König von Israel: Frage doch zuerst nach dem Wort des Herrn. Josaphat ist der 4. König im im Südreich nach Rehabeam, Abia, Asa und dann Josaphat, der 4. König, und ist einer von 8 Königen, die taten, was Gott wohlgefällig war von Juda. In Juda gibt es 8 Könige, die taten, was Gott wohlgefällig war. Davon kann man sagen, einige große Reformatoren sogar. Im Volk Israel, zu dem Ahab gehört, gab es nicht einen. Es gab nicht einen König, von dem gesagt wird, er ist Gott wohlgefällig. Das zu unserer Information. Jetzt haben wir hier eine Information. Wenn man so diese Geschichte liest, dann stellt man sich die Frage, warum steht jetzt da, er verschwägerte sich mit Ahab. Da sehen wir, dass hier eine Verbindung stattgefunden hat zwischen Ahab und Josaphat. Und zwar haben sie sich folgendermaßen verschwägert. Der Josaphat hatte einen Sohn, der hieß Joram. Und der Ahab hatte eine Tochter, der Ahab und die Isabel, ne, hatten eine Tochter, die hieß Atalja. Und die haben zusammen geheiratet. Ich weiß nicht, ob das eine Liebesheirat war oder eine praktische Heirat, so zwischen den Völkern oder so. Das gab es ja früher. Nur diese Verschwägerung wird hier nur mit einem Wort erwähnt, aber hat gravierende Auswirkungen. Wir wissen, dass Joram später seine Brüder umgebracht hat. Joram ist dann der Nachfolger von Josaphat, also den Königsthron nimmt, bringt seine Brüder um. Und noch später bringt die Atalja aus dem königlichen jüdischen Geschlecht fast alle männlichen Männer um, bis auf einen, den Joas, der versteckt wurde. Also das ist der Hintergrund dieser Geschichte. Es ist natürlich klar, wer die Bibel schon öfters gelesen hat, weiß, dass das eine unheilvolle Verbindung ist und dass fremde Geistesrichtungen, sage ich mal, und hier waren andere Geistesrichtungen zwischen Ahab und Josaphat, waren da vorhanden, dass die sich nicht verbinden sollen. Es ist ein Unding, dass ein gläubiger König oder auch ein gläubiger Mensch eine ungläubige beziehungsweise eine Mischreligion praktizierende Frau heiratet. Das verbietet die Bibel, aber manches Mal überwiegen halt die praktischen Gründe so. Ist auch bei uns manches Mal so. Zum Verderben. Man muss hier tatsächlich nicht nach dem Gefühl gehen oder nach seinen eigenen Vorstellungen, sondern nach dem, was das Wort Gottes sagt. Aber so kam es halt, die zwei kamen zusammen, Ahab und Josaphat, aus diesem Grund, weil sie verschwägert waren. Und der Josaphat bringt einen Haufen Leute mit nach Samaria zum Ahab. Und der Ahab freut sich natürlich, macht ein großes Fest, schlachtete viel. Und einer der ersten Sätze war, er beredete ihn und er beredete den Josaphat, ob er nicht mit ihm nach Gilead ziehen möchte und Ramoth befreien. Und das ist halt oftmals so, wenn man irgendwie schon verbunden ist, da kann man nicht so gut gerne Nein sagen. Normalerweise hätte das der Josaphat nicht tun sollen. Das sehen wir nachher im Kapitel 19. Da wird er gerügt von dem Propheten oder Seher, wie es dort heißt, Jehu. Was tust du mit Gottlosen zusammenkämpfen? Das lese ich vielleicht nachher nochmal vor. Aber es ist halt schwer, wenn man irgendwo mal einen Kompromiss oder eine unrechte Sache getan hat, sich da des Weiteren rein oder Gott wohlgefällig zu tun. Aber er macht eins, er sagt ihm zu, dem Ahab sagt, natürlich, dein Volk ist wie mein Volk und es ist unsere Sache, aber eine Sache möchte ich dich bitten, komm, wir fragen zuerst den Herrn, Jahwe, sagt er hier, Herrn groß geschrieben, wir fragen zuerst Gott. Und der Ahab geht darauf ein, und jetzt lese ich die nächsten 5 Verse. Und der König von Israel versammelte die Propheten, 400 Mann, und sprach zu ihnen, sollen wir nach Ramoth in Gilead in den Kampf ziehen, oder soll ich es lassen? Sie sprachen, zieh hinauf. Gott wird es in die Hand des Königs geben. Josaphat aber sprach, ist nicht noch irgendein Prophet des Herrn hier? Also Gottes, Jahwes hier? Dass wir durch ihn den Herrn befragen. Der König von Israel sprach zu Josaphat, es ist noch ein Mann hier, durch den man den Herrn befragen kann, aber ich bin im Gram, denn er weissagt über mich nichts Gutes, sondern immer nur Böses, nämlich Micha, der Sohn Jimlas. Josaphat sprach, der König rede so nicht. Und der König von Israel rief einen seiner Kämmerer und sprach, bringe eilends her Micha, den Sohn Jimlas. Der König Ahab von Israel, dieser gottlose Wicht, der war ja nicht ganz gottlos. Wenn wir uns erinnern an diese Begegnung zwischen Elia und dem Ahab, als Elia da die 400 Baalspriester weggeschlachtet hat, da sagt doch Elia einmal zu Ahab, und zum Volk Israel. Was hinket ihr auf beiden Seiten? Wisst ihr, das war so eine Mischreligion zwischen Baal und zwischen Jahwe. Das war so ein bisschen Gott und ein bisschen das, was die Welt will. Ein bisschen Gott, ein bisschen Baal. Und interessanterweise, die Propheten, die er da gehabt hat, die schienen da recht angepasst zu sein. Und da holt er 400 Propheten. Also ich muss jetzt sagen, die entpuppen sich natürlich als falsche Propheten. Das nehme ich mal vorweg und ihr kennt ja die Bibel auch. Und diese Propheten sind ungefähr wie heute unsere Propheten. Die Propheten, die einen göttlichen Anstrich haben, einen biblischen Anstrich. Die Bibel sagt ja, Sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber werden ihre Kraft vermissen. Diese Scheinpropheten, sage ich jetzt mal, oder falschen Propheten, die das erzählen, was die herrschende Klasse, wie jetzt hier der Ahab hören möchte, erzählen, die finden wir heute auch. Wir nennen sie nicht mehr Propheten, wir nennen sie anders. Wir nennen sie anders. Journalisten, was gibt es da noch so in den Medienbereichen? Verschwörungstheoretiker und so weiter und so fort. Wir haben diese Leute auch, die das reden, was gehört werden will. Und ich warne uns deswegen ganz, ganz eindringlich, die Bibel spricht davon, dass am Ende der Tage im 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 3 steht drin, dass am Ende selbst die Gemeinde sich Lehrer aufladen wird, die ihnen das erzählen, was ihnen in den Ohren juckt. Die das hören, was sie hören wollen. Und diese Zeit haben wir schon ungefähr seit 150 Jahren. Mit der Aufklärung und mit der historisch-kritischen Theorie gibt es Tendenzen in unserer Welt, die nicht mehr ungefärbt und rein das Wort Gottes weitergeben, sondern es ist verquickt mit wissenschaftlichen Dingen. Das ist nicht verkehrt. Man kann die Wissenschaft heranziehen, wenn sie nicht dem Wort Gottes widersprechen. Nur, dass wir uns gleich verstehen. Ich bin ja kein Wissenschaftsfeind als Techniker. Aber da, wo sie dem Wort Gottes widersprechen, da müssen wir Widerstand leisten. Da heißt es nicht, dass wir uns da anpassen oder unterordnen oder das schönreden, sondern da wird Widerstand geleistet. Die Bibel sagt, dass der Christ, also dass Christus gekommen ist, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und die Werke des Teufels, das steht im 1. Johannes 3, Vers 8, und die Werke des Teufels, sofern sie offenbar werden, müssen sie angeprangert werden. Die Bibel sagt, dass wir auf der einen Seite friedsam sein müssen, so viel an uns liegt, aber sie lässt gleich Spielraum, dass das nicht auf Kosten der Wahrheit gehen darf. Ein Christ zeichnet sich aus durch, oder das christliche Abendland steht auf den Fundamenten Wahrheit und Barmherzigkeit. Und wenn diese Fundamente zerstört werden, dann ist das Christentum zerstört. Und wenn die Wahrheit niedergehalten wird, und die wird natürlich schon seit Jahrhunderten niedergehalten, aber wenn sie in einem Maß niedergehalten wird, dass die Wahrheit überhaupt nicht mehr durchtreffen darf, dann wird es kritisch. Jetzt ist das so, hier erholt 400 Propheten und die 400 Propheten, die sprechen einmütig, also Gleichschaltung kann man sagen. Wir würden sagen Gleichschaltung heute, die sprechen von Einmütigkeit, die Bibel. Einmütig sagen die dem König Ahab und auch dem König Josaphat, zieh hoch, Gott ist mit dir. Und wenn der Josaphat nicht so schlau gewesen wäre, und gesagt hat, er möchte noch einen Propheten hören, dann wären die hochgegangen und hätten sogar noch gemeint, so wie es auch in Johannes 16 steht, sie bringen Menschen um und meinen sogar noch Gott damit einen Gefallen zu tun. So heißt das in der Bibel. Naja, auf jeden Fall, diese Einmütigkeit scheint halt doch nicht so ganz unantastbar zu sein. Denn selbst der Ahab merkt, dass das ja nicht stimmt, was die sagen, aber es hat ihn halt beruhigt, es passt in seine Linie. Er hat sich ja mal vorgenommen, nach Gilead zu ziehen und Ramoth zu befreien. Das war ja sein Ziel. Und alles, was er jetzt hören möchte, ist einfach, dass dieses Ziel bestätigt wird. Und dass hinter diesem Ziel praktisch er sagen kann, ja Gott hat es ja auch gesagt. Ja, ihr kennt ja das. In der Bibel haben wir ja Beispiele, dass zum Beispiel ein Biliam genau weiß, was er zu tun hat, aber nachdem er mehrmals Gott fragt, dann sagt Gott ihm sogar das Falsche. Dann lässt Gott es zu, dass er etwas tut, wo es nachher heißt von Gott, da wurde der Herr zornig. Und so ist es hier auch. Der Ahab wusste genau Gottes Wort. Er hatte auch einmal Buße getan und wurde gelobt von Gott. Aber der wusste genau, was Gott wollte und was er nicht wollte. Und deswegen spürt er auch, dass das, was die sagen, vielleicht doch nicht so stimmt. Aber es war ein Recht. Wir gehen mal weiter. Und Josaphat, da bildet sich auch noch ein, dadurch, dass er den König beschwichtigt und sagt, der König rede so nicht, dass er jemanden von seinem Weg abbringen kann auf seine liebe Art und Weise. Das ist natürlich auch ein Irrtum. Und jetzt geht es weiter. Und der König von Israel und Josaphat, der König von Juda, saßen ein jeder auf seinem Thron mit ihren königlichen Kleidern angetan. Sie saßen aber auf dem Platz vor dem Tor von Samaria und alle Propheten weissagten vor ihnen. Und Zedekia, der Sohn Kenanas, machte sich eiserne Hörner und sprach, so spricht der Herr, hiermit wirst du die Aramäer niederstoßen, bis du sie aufreibst. Und alle Propheten weissagten ebenso und sprachen, zieh hinauf nach Ramoth in Gilead, es wird dir gelingen. Der Herr wird es dir in die Hand des Königs geben. Und der Bote, der hingegangen war, um Micha zu rufen, sprach zu ihm, siehe, die Worte der Propheten sind einmütig gut für den König. Lass doch auch dein Wort wie ihr Wort sein und rede Gutes. Micha aber sprach, so wahr der Herr lebt, was mein Gott sagen wird, das will ich reden. Und als er zum König kam, sprach der König zu ihm, Micha, sollen wir nach Ramoth in Gilead in den Kampf ziehen oder soll ich es lassen? Er sprach, zieh hinauf, es wird euch gelingen, sie werden euch in seine Hände geben. Sie werden in eure Hände gegeben werden. Also wir sehen hier das Nächste. Der Micha wird geholt und währenddem der Bote den Micha holt, man muss sich das ja vorstellen, um die 400 Propheten zusammenzukriegen, das ging ja nicht so blitzschnell wie heute mit dem Internet oder so. Ihr wisst ja selbst, dass ich, wenn ich eine E-Mail kriege, manches Mal 2 bis 3 Tage brauche, bis ich merke, dass ich eine E-Mail habe. Jetzt ist es da natürlich, die haben keine E-Mails, die haben nicht den Postverkehr unbedingt, wie wir ihn gehabt haben. Das dauert eine Zeit. Auch dieses Festmachen, das dauert eine Zeit. Auch so ein eiserne Hörner machen, wie der Zedekia ja gemacht hat, das dauert eine Zeit. Und jetzt wird der Micha geholt und auf dem Weg wird er bearbeitet. Er wird gleich bearbeitet. Das geschieht so, pass auf, wir sind uns eigentlich alle einig da. Wir sind uns alle einig, pass du dich doch da auch an. Unterwirf dich dem Zeitgeist. Unterwirf dich dem Zeitgeist, sagen wir heute, das Wort haben sie nicht. Die waren halt einmütig, ne? Aber wir, unterwirf dich dem Zeitgeist. Und der Micha sagt, ich möchte eigentlich das sagen, was das Wort Gottes sagt. Interessanterweise, als er jetzt dort ist, antwortet er dem König Ahab, ja, zieh hinauf, es wird dir gelingen, der Herr wird es in eure Hand geben. Aber das sagt er so ein bisschen sarkastisch, ne? Sodass der König sofort merkt, und er wusste ja auch, dass der Micha etwas sagt, was ihm nicht passt. Warum wusste er das? Er wusste, dass hier ein Prophet Gottes ist. Der Mensch kann erkennen, selbst wenn er auf Abwägen ist, ob etwas Gottes Wort ist oder nicht, der Heilige Geist wird ihn lehren. Er wird ihm das bezeugen. Und Ahab wusste ganz genau, dass er auf dem falschen Weg ist. Er wusste es ganz genau. Und trotzdem, die Ehre bei Menschen, sein eigener Wille und so weiter, das war die größere Triebkraft. Aber interessanterweise, wo jetzt da Micha so dieses Spiel macht, das passt ihm jetzt auch wieder nicht. Wie oft habe ich dir gesagt, dass du mir nichts als die Wahrheit sagen sollst? Sagt er dann zu ihm später. Aber der König sprach zu ihm, wie oft soll ich dich beschwören? Das heißt also, der Micha, der hat schon öfters mit Micha zu tun gehabt. Wie oft soll ich dich beschwören? Sagt er hier, dass du mir im Namen des Herrn nichts als die Wahrheit sagst. Interessant. Interessant, dass auch die gottlosen Leute gerne das Wort Gottes hören, um nachher doch dagegen zu handeln. Dieses Urteil haben wir schon von Herodes. Herodes hörte den Johannes, den Täufer, gern und haut ihm nachher den Kopf ab. Warum? Weil die Herodias und die Tochter Salome, die, der Name steht nicht in der Bibel, das steht bei Josephus, dass Salome hieß, weil die Salome so schön getanzt hat vor dem Herodes und er vorschnell ein Versprechen gegeben hat. Hat ihm vorschnell ein Versprechen gegeben, ich will dir bis zur Hälfte meines Königreichs für diesen Tanz alles geben. Bis zur Hälfte. Und dann fordert sie den Kopf und ohne Rückgrat haut dieser Mann dem Johannes dem Täufer den Kopf ab. Und so Leute sind in der Regierung. Also damals war es der Herodes. Und hier sehe ich jetzt, und jetzt schlage ich eine Brücke in die Vergangenheit. Oder jetzt erzähle ich uns etwas, was die allermeisten Christen nicht glauben. Und ich kann es so oft betonen, wie ich will, man verdrängt das. Man verdrängt es immer wieder. Diese Welt ist nicht heil. Und in dieser Welt ist ein erbitterter Kampf. Und die christliche Gemeinde hat ein Prophetentum inne. Und wenn sie diesem Prophetentum nicht gerecht wird, ist sie fehl am Platz. Und das Prophetentum heute hat die Sünden beziehungsweise das Unrecht der Welt aufzudecken. Ich lese jetzt etwas vor, wie heute vorgegangen wird. Heute Morgen habe ich im Radio Folgendes gehört, dass die Infektionszahlen jetzt dieses Wochenende bei 16.000 sind. Die ganze Woche hast du gehört, dass es von 14.000 auf 16.000 auf 17.000, dann war es glaube ich schon mal knapp bei 20.000, gell? Oder 19.000. Gestern noch vorgestern hieß es noch, dass es immer 2.000 mehr hat, wie am Tag zuvor mehr. Jetzt haben wir interessanterweise 3.000 weniger, wie am Tag zuvor. Wisst ihr, wie Journalisten das übergehen, dass auf einmal etwas zurückgeht? Habe ich doch heute Morgen im Radio gehört, dass wir heute 16.000 Neuinfektionen haben. Dann habe ich gewartet, dass sie in dieser Reihenfolge das sagen, wie sie es die ganze Woche gesagt haben. Das sind 3.000 weniger wie vorgestern oder gestern. Nee, die haben gesagt, das sind 2.000 mehr wie vor einer Woche. Mehr hört sich besser an wie weniger. Ihr lacht darüber. Das ist Methode. Da ist Methode dahinter. Und jetzt lese ich etwas vor von einem, den ihr kennt. Peter Hane. Hat sich schon mehrmals geäußert über bestimmte Sachen. Und er ist Journalist und ist im Hauptstadtbüro gewesen vom ZDF. Und jetzt lese ich kurz etwas vor, damit es ein bisschen aktuell ist. Halten Sie das Virus denn für ungefährlich? Also das ist ein Interview mit ihm, da sagt er, nein, doch muss allein die Informationspolitik der Regierung jeden denkenden Menschen zweifeln lassen. Warum sorgt diese nicht dafür, dass endlich alle Zahlen erhoben werden und legt sie auf den Tisch, damit darüber öffentlich debattiert werden kann? Es gibt Journalisten, die haben wirklich mal nachgefragt, aber keinerlei vernünftige Antwort bekommen. Solange die Regierung das nicht tut, braucht sie sich nicht über immer mehr Corona-Leugner zu wundern. Jetzt sogar die linke Kunst- und Eventszene. Ebenso wenig brauchen sich die Medien über Vertrauensverlust zu wundern, in denen es immer wieder für mich der Gipfel der Demokratie zur Vermischung von infiziert und todkrank kommt. Allerdings, was erwartet man? Und jetzt, schließlich haben sich auch von einem Sturm auf dem Reichstag berichtet, der keiner war, und von Reichskriegsflaggen, die gar nicht gezeigt wurden. Und der Bundespräsident zeichnet Polizisten für die Abwehr dieses Sturms aus. All das, wenn man das alles für ein Filmdrehbuch genommen hätte, sagt er, dann hätte man den als Spinner ausgelacht. Sowas gibt es nicht. Und dann der letzte Satz ist interessant. Dagegen ist Trump doch das reinste Wahrheitsministerium. Das sagt ein Journalist, der dauernd mit denen zu tun hat. Um noch eine Information zu bringen, ich hätte genügend, man muss mal von diesen gleichgeschalteten Nachrichten weggehen. Und das kann man alles nachprüfen, was ich euch jetzt vorlese. Nur ein kurzer Satz. In einem Interview mit Markus Lanz, wer Fernsehen schaut und das vielleicht auch anschaut, wurde unter anderem ein Präsident der Bundesärztekammer und ein praktizierender Hausarzt aus Bielefeld interviewt. Und Reinhard hatte in der Talkshow bei Markus Lanz an der generellen Wirksamkeit von Atemschutzmasken sich geäußert und auf Nachfrage präzisiert, dass man die Masken dort tragen könne, wo ein ausreichender Abstand nicht möglich sei. So im öffentlichen Nahverkehr, in kleinen Geschäften, engen Räumen. Die Maske auch an der frischen Luft zu tragen, halte er hingegen für medizinischen Unsinn. Um das geht es noch gar nicht, gell? Und Reinhard fügte hinzu, er wolle sich auf gar keinen Fall in diesen Maskenkrieg einmischen. Ich finde nur, dass wir darüber nachdenken müssen, ob die Vermummung ein Standardgebot werden soll und muss. Für ihn als Arzt sei es ein seltsames Gefühl, einem Patienten nicht ins Gesicht schauen zu können. Jetzt kommt's, pass auf, dieser Oberschamane, nee, das darf ich nicht sagen. Jetzt kommt ein anderer Arzt, Karl Lauterbach, omnipräsent in den Medien seit Ausbruch der Epidemie, reagierte unverzüglich. Der Ärztekammerpräsident sei nicht mehr tragbar und müsse zurücktreten. Es sei denn, er distanziert sich von diesen Äußerungen. Ihr könnt euch vorstellen, wie es weitergeht. Der hat zurückgetreten, ist gleich geschaltet worden. Ich meine, da geht es um seine Existenz. Und das sind zwei Beispiele aus der letzten Woche. Man kann, wenn man aufmerksame Augen hat und die Bibel liest, das muss ich sagen, einfach sehen, dass die Welt nicht so läuft, wie wir es uns gerne wünschen. Und jetzt sage ich einmal etwas, wir haben heute Morgen gehört, wir sollen uns der Obrigkeit fügen, untertan sein. Das stimmt. Und das machen wir auch. Aber wir lassen uns nicht den Mund verbieten. Wir sind vom priesterlichen und prophetischen Geschlecht und haben die Wahrheit zu verkündigen. Und die Bibel sagt, dass seit Beginn der Welt die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niedergedrückt wird. Und wir sehen das doch auch überall. Ich nehme doch das beste Beispiel seit 150 Jahren. Glaubt die ganze Menschheit, dass wir vom Einhörnchen abstammen oder von der Amöbe oder sonst etwas? Das ist doch das, wo durch die Evolutionstheorie die Wahrheit niedergehalten wird. Man weiß das, dass das nicht stimmt. Man weiß das, auch Wissenschaftler wissen das. Und Evolutionisten sagen, aber weil die einzige Alternative ein Schöpfer wäre, deswegen glauben wir an die Evolution, weil der Schöpfer nicht sein darf. Und die Kreationisten in Amerika, wohlgemerkt, Einstein würde heute vielleicht als Kreationist gelten. Er war nicht gläubig in unserem Sinn, aber er hat an einen Schöpfer geglaubt. Der wusste ganz klar, dass hinter all dieser Ordnung, hinter all dem, was er beobachtet und forscht, ein Schöpfer steht. Die Kreationisten in Amerika, die werden niedergeputzt. Sie werden benachteiligt. Und es kommt auch nichts Vernünftiges raus. Wenn die nicht so kämpfen würden oder so, wüssten wir gar nicht, dass es Kreationisten gibt. Die werden in ihrer Professur oder sowas beschnitten, überall. Und wo ich mir manche Sachen aufgeschrieben habe, da habe ich geschrieben, also Propheten, und das habe ich abgekürzt, Prof. Und auf einmal merke ich, Prof. Das ist ja bei uns auch eine Abkürzung. Das sind die Hochschulen, das sind auch die Profs manches Mal. Und das, was die lehren, das wird transportiert in die Welt. Ob das wahr ist oder nicht, sagt die Bibel im Römerbrief, dass seit Beginn der Welt die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niedergedrückt wird. Das soll kein Vortrag werden, dass wir depressiv werden, sondern wir müssen wach werden. Wir müssen wach werden, weil die Bibel uns ganz klar sagt, in welche Richtung das geht. Und es geht mit Riesenschritten in diese Richtung. Und ich will euch noch eins sagen. Es könnte sein, dass wie in einem kommunistischen Staat auf einmal die Gemeinde verschwindet von der öffentlichen Bildfläche und im Untergrund sein muss. Und da muss man vorbereitet sein. Das sind die Diskussionen darüber, ob man, wo man noch gehorsam sein muss oder nicht, die sind schon lang partout. Wir sehen jetzt dann Folgendes. Also ich könnte übrigens, wie die Wahrheit niedergehalten wird, noch ganz viele Beispiele geben, ob das der Genderismus ist oder sonst was. Es gibt ganz, ganz viele Dinge, die große Welle von dem Endziel, das Endziel ist ja der Welteinheitsstaat, so wie damals in den ersten 11 Kapiteln ist ja der ganze Geschichtsablauf abgebildet, wie damals der Turmbau zu Babel, genau so in diese Richtung streben wir wieder. Und dass am Ende gesagt wird, es ist Friede und Sicherheit. Und das haben die Propheten im Alten Bund schon gemacht. Jeremia 13 und 14 steht drinnen. Sie gieren alle nach unrechtem Gewinn. Das ist die Motivation. Hier, da geht es um Pulver. Da geht es um Anerkennung, um Menschenehre. Deswegen schwänzeln die da bei denen rum und haben kein klares Wort. Kein klares Wort, sondern meinen, sie können tatsächlich etwas verändern noch. Das geht bis zu einem gewissen Grad, wenn der ganze Mainstream noch christlich geprägt ist. Das ist er aber bei uns seit 50 Jahren schon lange nicht mehr. Und deswegen heißt es, ich sage jetzt mal ein Wort, das kennt ihr und verneint ihr vielleicht für die Muslime, aber deswegen gibt es nur noch eins, Parallelgesellschaft. Parallelgesellschaft und da, Bürgerrecht ist im Himmel, und da eine ganz klare Leuchte sein, solange es geht, sagen, das machen wir nicht mit. Erst dann wirst du wieder gehört. Du musst dir verdienen, dass du gehört wirst als Christ. Und wenn du dir das nicht verdienst, dann gehen sie über dich hinweg, wie man über ausgeschütteten Salz, der fad geworden ist, hinweggeht. Wisst ihr, wir Christen im Dritten Reich hat es die bekennende Kirche gegeben, das waren wenige. Alle anderen haben gesagt, sie müssen sich unterordnen. Die bekennende Kirche hat sich auch untergeordnet, soweit es ging. Aber wisst ihr, wenn einer den Gruß Heil Hitler gesagt hat, dann wäre nicht Schweigen angebracht gewesen, sondern zu sagen, es ist in keinem anderen Heil, außer in dem Namen, der uns gegeben ist, Jesus Christus. Und dann ist der Frieden dahin. Dann ist der Frieden dahin. Und auch heute müssen wir eine Antwort haben. Wir werden verdummt. Es ist so. Es gibt Nachrichten, wenn man die österreichischen Nachrichten anhört und kriegt Nachrichten aus Österreich mit, ist interessant. Da werden Sachen von der WHO bekannt gegeben, die hörst du hier nie. Oder nur ganz, ganz minimal und schon gar nicht in den Gleichschalter-Nachrichten. Das ist jetzt die eine Seite. Die andere Seite ist das, was mir ja Sorgen macht. Die Welt, die möchte das hören. Ich gehe davon aus, dass Christen das nicht hören möchten. Ich gehe davon aus, dass Christen diesen Micha hören möchten. Und ich sage euch eins, dieser Virus, der ist nicht so schlimmer, als Gott es zulässt. Und es stirbt kein Mensch auf dieser Welt am Virus, wenn Gott das nicht will. Und es wird keiner verschont werden, wenn Gott das nicht will. Wir sehen das nachher hier an einem Beispiel, wo hier drinnen gezeigt wird. Du kannst machen, was du willst. Jetzt sage ich nicht, dass du dumm sein darfst. Du darfst nicht mit geschlossenen Augen über die Straße gehen. Wenn du dann überfahren wirst, dann hat Gott halt bestimmt, dass du überfahren wirst, schon vor Jahrzehnten, Jahrhunderten, von Ewigkeit her. Das ist nicht die Alternative, sondern die Alternative ist, wachsam sein, tun, was man kann, aber sich nicht vereinnahmen lassen. Micha aber sprach darum, höre das Herrn Wort, und jetzt lässt er uns einen Blick in den Himmel zu. Es gibt so 3, 4 Stellen in der Bibel, wo wir einen Blick in den Himmel haben. Das war einmal bei Elisa, einmal beim Hiob, als der Satan vor ihm steht und den Hiob schlagen darf. Und jetzt hier noch einmal. Micha aber sprach dann, höre des Herrn Wort. Ich sah den Herrn sitzen auf seinem Thron und das ganze himmlische Heer stand zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Und der Herr sprach: Wer will Ahab, den König von Israel, betören, dass er hinaufziehe und falle bei Ramoth in Gilead? Das war eine beschlossene Sache für Gott jetzt. Es war einfach Zeit für ihn. Und als dieser so und jener anders redete, trat der Geist vor und stellte sich vor den Herrn und sprach: Ich will ihn betören. Der Herr aber sprach zu ihm: Womit? Er sprach: Ich will ausfahren und ein Lügengeist sein in aller seiner Prophetenmund. Und das ist bis heute so. Aber es ist nicht so, dass Ahab ja nicht gemerkt hat, dass das falsch ist, was die sagen. Die Verantwortung liegt bei ihm. Aber er wollte das hören. Er will das. Und manche wollen etwas aus Bequemlichkeit, nur den Status quo nicht verändern. Bis jetzt geht es ja gut. Selbst Hiskia war ja so einer. Als er gehört hat, dass Gericht kommt, dann fragt er wann und sagt er: Nach deinem Tod, ach, ist das gut, nach mir die Sintflut. Das aber hier zeigt uns ja die Bibel ein Denken, wie es auch bei uns vorkommt. Er sprach: Ich will ausfahren und ein Lügengeist sein in aller seiner Propheten Mund. Und der Herr sprach: Du wirst ihn betören und wirst es ausrichten, fahr hin und tu das. Und siehe, der Herr hat einen Lügengeist in den Mund dieser deiner Propheten gegeben, und der Herr hat Unheil gegen dich geredet. So, da trat Herr zu, Zedekia. Das war der Redelsführer von denen. Es gibt immer einer, das ist ein Vortänzer, es gibt immer einer, der redegewandt ist und der gibt den Kurs vor. Und macht er auch noch tolle Sachen, so ein Kuhgeweih oder was, ein Stiergeweih, und tut das sogar noch bildlich darstellen. Und schlug Micha auf die Backe und sprach: Wann soll denn der Geist Gottes von mir gewichen sein? Ja, ich sage euch, wann der Geist Gottes von euch weicht. Der Geist Gottes weicht genau dann, selbst wenn ihr versiegelt seid mit dem Heiligen Geist, wenn er halt gedämpft ist, hat er keinen Einfluss mehr. Der Geist Gottes weicht immer dann, wenn du faule Kompromisse eingehst. Wenn Menschenehre dir wichtiger ist wie Gottes Ehre. Wenn das Wort der Welt ungefiltert genommen wird und als wichtiger genommen wird wie das Wort Gottes. Und wenn du fragen würdest, würde jeder Christ sagen: Mein Leben steht in Gottes Hand. Mein Leben steht in Gottes Hand. Und wenn die Generalprobe kommt, auf einmal wird eine Panik verbreitet. Gott schafft oftmals durch Gerüchte, die er in die Welt schickt. Da hat er ganze Heere in die Flucht geschlagen. Durch Gerüchte, die in die Welt gesetzt werden, oder auch durch Tatsachen. Auf einmal glaube ich nicht mehr, dass mein Leben in Gottes Hand ist. Auf einmal will ich dieses bisschen irdisches Leben, diese letzten 3 Jahre, 5 Jahre, 20 Jahre, die halte ich so verbissen fest. Es ist ja schön, ich bin ja auch nicht lebensmüde. Ich musste mir ja auch schon darüber Gedanken machen. Aber das verstehe ich unter den Christen nicht, das muss ich sagen. Das verstehe ich überhaupt nicht. Denn unser Sterben hier auf der Erde, sagt Paulus, Sterben ist mein Gewinn. Das heißt nicht, dass ich jetzt gern sterben möchte. Und Paulus hat auch gesagt, es ist besser, dass ich bleibe, weil ich noch eine Aufgabe an euch sehe. Aber hier ist überhaupt kein differenziertes Denken mehr da. Und dann sieht man sieht heute auch in der Schweizer Gemeinde oder so, wo ich Sachen mitkriege, das Gemeindeleben liegt lahm. Und es gibt ein paar, die trauen sich hierher kommen, die schauen, dass sie den Gottesdienst einigermaßen aufrechterhalten. Das sind Leute von der Technik, das sind ein paar Älteste und so weiter. Und die anderen, wenn sie eine berechtigte Angst haben, weil sie wirklich starke Gefährdergruppen sind, wenn Gott ihnen das klar gemacht hat, sollen sie wegbleiben. Aber ansonsten kann ich doch nicht von anderen verlangen, dass sie den Gottesdienst machen. Und ich ziehe mich über Monate hinaus. Ich versage der Gemeinde über Monate meine Gaben. Ich drücke es mal so aus. Und das sind Sachen, die, da stelle ich mir halt einfach Fragen, ob das möglich, richtig ist. Wir sehen natürlich auch, dass wenn du solche Worte sagst, wie ich es jetzt sage, ich habe schon ab und zu mal eine Botschaft gehabt, die ist nicht so gut angeklungen, nicht das, was die Leute hören wollen, dann ist der Kreis nachher um mich relativ weit, da habe ich schönen Spielraum, da brauche ich nicht mal mehr eine Maske, weil sie Angst haben, dich anzusprechen da drauf. Aber es ist tatsächlich so, wir müssen uns auch darüber im Klaren sein, wenn du etwas sagst, was gegen den Mainstream ist, aber es muss wahr sein, du musst es belegen können, das sage ich schon natürlich auch. Wenn du etwas sagst, was gegen den Mainstream ist, dann machst du dich selbst die fromme Gesandtschaft zum Feind. Deswegen wurde ja Jesus von den Juden gekreuzigt, von den Obersten. Die Obersten haben ja angefangen, kreuzige ihn, kann man nachlesen in den Evangelien. Auch jede Christenverfolgung geht vom Staat aus, nicht von Privatpersonen. Das ist erträglich. Das, was Privatpersonen bringen, das ist erträglich. Christenverfolgung gehen vom Staat aus. Und wir sind vor einer Schwelle, wo es uns Christen mehr und mehr schwer gemacht wird, die Wahrheit zu sagen. Wir sollen ausgebremst werden. Wie heißt dieses Ding, wo man nicht mehr alles sagen darf? Wie heißt dieses Gesetz? Antidiskriminierungsgesetz. Du darfst nicht mehr sagen, was in der Bibel steht und sagen, also ich teile das auch. Das darfst du nicht. Du darfst nichts dagegen sagen, dass das Unrecht ist, dass zwei Frauen, das ist ein neues Gesetz, wo sie verabschieden wollen, dass zwei Frauen ein Kind adoptieren oder ein Kind kriegen können, über Befruchtung und so weiter, und der Vater wird ganz weggelassen, wird dem Kind ganz verschwiegen, dass es einen männlichen Vater hat. Bis jetzt noch nicht, sind sie dran, Gesetze basteln. Und wir sehen schon lange, dass unsere Gesetzgebung weg vom Wort Gottes geht, seit ungefähr 50 Jahren, aber das nimmt ja immer gewaltigere Züge an. Und deswegen wird es Zeit, dass wir in aller Heiligkeit, und ich fordere ja nicht zu einer Revolution auf, denn Revolution ist ja nur vom Fleisch her, das ist ja nur äußerlich aufgedrängt, aber ich fordere zu einer Reformation auf. Von innen her muss eine Überzeugung kommen, dass mir nichts passiert, es sei denn, Gott will es. Und dann habe ich auch wieder Freimut. Dann habe ich auch Freimut, die rechten Fragen zu stellen. Ich mag auch hier zum Beispiel in der Gemeinde nicht Leute, die einfach nur schöne Worte sagen, dass man wieder ein bisschen spirituelle Erwärmung gekriegt hat. Uninteressant. Wir brauchen die Wahrheit und wir können sie vertragen. Und so zogen der König von Israel und Josaphat, der König von Juda, hinauf nach Ramoth in Gilead. Und der König von Israel sprach zu Josaphat: Ich will mich verkleiden und in den Kampf ziehen, du aber behalte deine königlichen Kleider an. Und der König von Israel verkleidete sich und sie zogen in den Kampf. Aber der König von Aram hatte den Obersten über seine Wagen geboten: Ihr sollt nicht kämpfen gegen Klein noch gegen Groß, sondern allein gegen den König von Israel. Das ist doch interessant. Gott möchte nur den Ahab. Und wieso kommt jetzt dieser fremde assyrische König Aram drauf, zu sagen, ich möchte nur den König? Steht nirgends, dass ihm Gott das irgendwie eingeflüstert hat. Gott lenkt unspürbar für uns genau das, was er haben will. Gott möchte den Ahab haben und hier sagt der König, gibt der König Befehl, ich möchte nur den haben. Natürlich fallen in einem Krieg auch andere. Aber die Absicht war nur den und wenn wir den haben, ist gut, dann kann am Abend der Krieg aus sein. Als nun die Oberen der Wagen Josaphat sahen, dachten sie, es sei der König von Israel und umringten ihn, um gegen ihn zu kämpfen. Aber Josaphat schrie und der Herr half ihm und Gott lockte sie weg von ihm. Denn als die Obersten der Wagen merkten, dass es nicht der König von Israel war, wandten sie sich ab. Es spannte aber ein Mann einen Bogen von ungefähr, das heißt so blind hat er geschossen, von ungefähr und schoss den König von Israel zwischen Panzer und Wehrgehänge. Da sprach er zu seinem Wagenländer, wende um und führe mich aus dem Kampf, denn ich bin verwundet. Aber der Kampf nahm immer mehr zu an jenem Tag und der König von Israel blieb in seinem Wagen stehen gegenüber den Aramäern bis zum Abend und er starb, als die Sonne unterging. Das musste so geschehen, damit sich eine Prophezeiung, die der Ahab bekommen hat, dass die in Erfüllung geht. Denn man hat dem Ahab, nachdem er diese Schandtat am Naboth gemacht hat, er hat den Naboth umbringen lassen, weil er einen Weinberg wollte und hat ihn im Weinberg umbringen lassen und die Hunde lecken das Blut vom Naboth. Und daraufhin hat gesagt, so wie die Hunde dieses Blut geleckt haben, werden sie dein Blut lecken. Und als er mit dem Kampfwagen rausgefahren wird und der Kampfwagen gereinigt wird mit Wasser, da kommen die Hunde und lecken das Wasserblut auf, wie es Gott vorausgesagt hat. Und sogar die Huren waschen sich in diesem Blutwasser. Ich weiß nicht, ob das ein Ritus auch war, dass man Königsblut sich wäscht oder sowas. Ich weiß nicht, ich habe mich gewundert, wieso machen das die Huren jetzt auch. Aber es ist interessant, vorausgesagt, Erfüllung. Und wisst ihr, ich glaube auch heute, dass Gott ganz genau weiß, wann ich sterbe und wie ich sterbe. Und dass ich ihn nicht überrasche und das Virus auch nicht. Und ich glaube auch, dass Gott mir einen Verstand gegeben hat, mich zu schützen auf vielerlei Art und Weise. Aber nicht, um ein normales, Gott wohlgefälliges Leben lahm zu legen. Das glaube ich nicht. Und deswegen ist meine Bitte, dass wir uns selber mal überprüfen, was ist unser Glaube, was sind unsere Ängste. Glauben wir tatsächlich, dass unser Leben in Gottes Hand ist? Und ich erzähle euch noch ein Geheimnis. Es spielt überhaupt keine Rolle, ob 2/3 oder 1/3 der Menschheit hier durch ein Virus stirbt und morgen in der Hölle aufwacht oder erst in 40 Jahren. Spielt keine Rolle. Wir haben eine andere Aufgabe. Wir haben die Aufgabe, die Menschen zu warnen. Und dieser Virus, der uns jetzt vor die Nase gesetzt ist, das ist ein Gericht Gottes. Sind wir uns darüber klar? Es ist ein Gericht Gottes und das Gericht fängt an in der Gemeinde zuerst. Da wird getrennt. Und dann geht es weiter in der Welt. Und wir haben den Leuten zu sagen, hier, das ist eine Heimsuchung Gottes. Und alle Vorschriften, die ihr macht, führen nicht zum Ziel. Lest einmal 5. Buch Mose, Kapitel 28, wo es um Segen und Fluch geht. Und dann seht ihr auch, wie ein Fluch, den Gott über die ganze Welt von mir aus, wie man den aufhalten kann. Aber nicht durch irgendwelche Zauberei. Nicht durch irgendwelche Dinge, die rational nicht mehr erklärbar sind. Das ist nämlich Neuheidentum. Das haben die Heiden schon gemacht. Die Baalspriester sind rumgerannt und haben sich geritzt und haben ein bisschen mit Blut gespritzt und haben gemeint, der Regengott schickt Regen. Wir haben diese biblischen Beispiele und ich möchte, auch wenn das jetzt etwas krass formuliert war von mir, man muss das so machen. Ich bin überzeugt, man muss so reden, weil man nicht mehr hört sonst. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass das eine Herausforderung an uns ist und wir müssen, wenn wir Gott wohlgefällig leben wollen, uns am Wort Gottes orientieren. Und das Wort Gottes hat eben nicht nur immer mal eine Aussage, sondern es steht in einer Polarität. Es gibt hier eine Aussage, die ist durchaus recht, aber es gibt die andere Aussage auch und die hält es im Gleichgewicht. Ich gebe euch ein Beispiel, was nichts mit dem Virus zu tun hat, sondern es heißt, wenn dich einer bittet, dann gib ihm, ohne nachzufragen. Das ist die eine Sache. Wenn einer Hunger hat und er bittet dich, gib ihm. Es gibt die andere Stelle, wer nicht arbeiten will, der soll nicht essen. Da hast du auch eine Verantwortung. Und jetzt musst du rauskriegen, wer will dich ausnutzen, wer nicht. Und so ist es in allen Dingen. Die Bibel sagt hier auf der einen Seite etwas, aber es ist nicht absolut oftmals, sondern es wird ausgeglichen durch andere Aussagen. Und ich habe natürlich noch einige Bibelstellen, die das auch abdecken würden, aber ich sehe, dass die Zeit abgelaufen ist. Was mir wichtig ist, dass uns klar wird, dass in unserem Leben, wenn wir auf Gott vertrauen, nichts geschieht, überhaupt nichts, was Gott entgleiten würde. Gar nichts. Und das tut, und das ist mir gleich wichtig, das bedeutet nicht, dass wir berechtigte Vorsichtsmaßnahmen machen. Berechtigte. Amen.